Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns mit Jesaja 53 auseinandersetzen, Vers für Vers. Eigentlich beginnt dieses wunderbare Kapitel auf den Messias hin nicht in Kapitel 53, Vers 1, sondern in 52, Vers 13. Eigentlich hätte man damals, als man die Kapiteleinteilung eingeführt hatte, Kapitel 53 dort beginnen lassen. Ich lese einige Verse. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Zunächst einmal bis hierhin. Man hat Jesaja 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12 auch schon genannt, das Evangelium nach Jesaja, die frohe Botschaft nach Jesaja. Das Jesaja-Buch, die Jesaja-Rolle, wurde geschrieben um circa 700 vor Christus. Und damit auch diese Prophetie, die sich in Jesus Christus so wunderbar erfüllt hat, sie wurde 700 Jahre vor der Zeitenwende geschrieben. Und die Echtheit dieser Prophetie ist erwiesen durch die vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran. Sie ist 7,34 Meter lang, fast 30 Zentimeter hoch, auf 17 Ziegenhäuten geschrieben und gefunden in der Höhle 1 von Qumran, wurde sie datiert auf 125 vor Christus. Und zwar mit zwei ganz unterschiedlichen Datierungsmethoden kommt man auf das gleiche Ergebnis, 2. Jahrhundert vor Christus mit Paläographie, also aufgrund der Buchstabenformen, kann man sehr genau datieren, und auch mit C14 ein Stück dieser Rolle. Das ist übrigens nicht das Original, sondern eine Kopie in Originalgröße. Aber selbst im Schrein des Buches im Israel-Museum im Zentrum findet man auch nur eine Kopie. Das Original ist anderswo aufbewahrt. Also, ein Stück davon wurde verbrannt an der ETH Zürich, hier in Zürich, und ergab dieses Datum 125 vor Christus. Und eben die Paläographie, aufgrund der Buchstabenformen, die ja von Generation zu Generation ändern, konnte man das auch so datieren, sogar genauer, also wirklich 125 vor Christus, mit C14, das ist ungenauer, da ist es so zwischen 200 und 100 vor Christus. Und das ganze Kapitel, ich habe das kontrolliert und nachgelesen, das ganze Kapitel, jeder Vers ist in dieser Rolle enthalten. Also niemand kann sagen, das wurde später eingefügt in die Bibel, nachdem schon alles erfüllt war gewissermaßen, als Jesus Christus am Kreuz gestorben war. Und das ist noch wichtig, ein Bekannter von mir, Jacques Gabizon, Er wuchs auf als orthodoxer Jude in Casablanca, Nordafrika. Und er erzählt, als er das erste Mal in seinem Leben Jesaja 53 gelesen hat, hat er gedacht, das haben die Christen in unsere Bibel hineingeschmuggelt. Das kann nicht sein. Das kann nicht Altes Testament sein. Also das erste Mal dieses Kapitel lesen, so klar war das für ihn. Also natürlich ist das Jesus von Nazareth. Aber der Beweis ist klar, nein, das ist nicht später hineingeschmuggelt worden. Das ist wirklich original Altes Testament. Und was auch noch eindrücklich ist in der Jesaja-Rolle von Qumran, ist diese Stelle von Jesaja 53 gerade so aufgeschrieben, dass Kapitel 52, Vers 13 beginnt zuoberst mit einer neuen Zeile. Also genau so wie die Kapiteleinteilung, die es auch damals noch nicht gab, in unseren Bibeln sein sollte, so ist das geschrieben, schön neue Zeile, neue Kolumne von oben her, ab 52, Vers 13. Aber das Tragische ist, dieses Kapitel ist im Judentum unter den Orthodoxen, die die Bibel lesen, kaum bekannt, weil es fehlt im Haftarah-Verzeichnis. Einmal im Jahr liest man die ganzen 5 Bücher Mose durch, alle Kapitel, alle Verse. Und zwar ist weltweit für jeden Sabbat im Jahresablauf festgelegt, welcher Abschnitt gelesen werden muss. Und dann, nach dem Haftarah-Verzeichnis, wird hinzugefügt, bei welcher Torah-Lesung muss man welchen Abschnitt aus den Propheten vorlesen. Und nun ist es so, wenn man bei 5. Mose 16 ist, also schon weit vorgeschritten im Jahresablauf, wird vorgeschrieben, man muss aus Jesaja 52 lesen. Und bei den sephardischen Juden und bei den askenasischen Juden geht das bis Kapitel 52, Vers 12. Und dann am nächsten Sabbat, wo der nächste Abschnitt kommt, geht es weiter mit 54, 1. Also genau dieser Abschnitt, 52, 13 bis 53, 12, ist ausgelassen. Und so hört dieses Kapitel kein Jude je in der Synagoge vorgelesen. Natürlich kann man sagen, sowieso werden nicht alle Prophetenabschnitte gelesen. Alle Abschnitte aus den 5 Büchern Mose, aber nicht alle aus den Propheten. Es ist eine Auswahl. Aber es fällt einfach auf, dass Jesaja so sukzessiv gelesen wird und genau dort, wo das entscheidende Kapitel über den leidenden Messias käme, dort wurde es ausgeblendet. Und darum kommt ein Jude im Normalfall eben nur durch das persönliche Bibellesen dazu, dieses Kapitel kennenzulernen. Und das Problem ist, dass die Orthodoxen gewohnt sind, mehr im Talmud, dem wichtigsten jüdischen Kommentar, zu lesen als in der Heiligen Schrift selbst. Und so ist es unter ihnen auch durch persönliches Lesen kaum bekannt. Und eindrücklich ist aber, in jeder Rabbinerbibel, ich habe hier meine Rabbinerbibel mitgenommen in 8 Bänden, man nennt das Mikraot Gedolot, und da ist das so, dass mit großen Buchstaben ist da der hebräische Text abgebildet und gleich daneben mit etwas kleineren Buchstaben die aramäische Übersetzung. Und dann noch in kleineren Buchstaben ist dann überliefert verschiedene Kommentare aus dem Mittelalter. Und je nachdem, ganz wichtige Kommentatoren mit größeren Buchstaben, weniger wichtige mit kleineren Buchstaben. Also das Zweitwichtigste nach dem hebräischen Text ist die aramäische Übersetzung. Und in jeder Rabbinerbibel steht hier bei Kapitel 52, 13 Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Auf Hebräisch, Hine Yaskil Avdi. Steht in der aramäischen Übersetzung, siehe, mein Knecht, der Messias, wird einsichtig handeln. Das Wort Meschicha ist da in den Text eingefügt, weil es eben nicht eine ganz wörtliche Übersetzung ist, sondern eine Übersetzung mit erklärenden Zusätzen. Das heißt also, in jeder orthodoxen Bibel, und die ist zu haben, diese Mikra Ot Gedolot Ausgabe, in jeder orthodoxen Familie, da steht, das ist der Messias. Also das hat man nicht ausgemerzt, das ist da. Und trotzdem ist das Kapitel verdrängt. Und darum hat es eine so starke Wirkung, wenn ein Jude, der das vorher noch nie gehört hat, dieses Kapitel zum ersten Mal mit dieser Botschaft konfrontiert wird. Weil sofort, das ist der allgemeine Eindruck, ist klar, das passt genau auf den Herrn Jesus Christus. Nun sehen wir, wenn wir Vers zu Vers durchgehen, das beginnt mit einer Beschreibung in Vers 13. Unsere Augen werden gerichtet auf den Messias, der genannt wird Gottes Knecht. Gott spricht über ihn und sagt, mein Knecht. Siehe, das Wort siehe ist im Hebräischen sehr wichtig. So ähnlich wie im Französischen, da sagt man auch ständig voilà. Ja, ist so ein Wort, das man einfügt, um in besonderen Momenten die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Auf Deutsch ist das ungewöhnlich, nicht wahr? Wir schreiben nicht Texte und sagen, siehe da und siehe da. Das ist nicht Deutsch, aber Französisch und eben auch Hebräisch. Und hier benutzt der Heilige Geist dieses Wort, um unsere Aufmerksamkeit auf den Messias zu richten. Und zwar heißt es, er wird einsichtig handeln. Dieses Wort, Hiskil auf Hebräisch, bedeutet drei Dinge, die alle gelten. Hiskil bedeutet einsichtig sein. Zweitens, einsichtig handeln. Und drittens, einsichtig machen. Alles ist korrekt. Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Der Jesus hat in den Evangelien seine Weisheit immer wieder auf wunderbare Weise geoffenbart, wenn er mit den verschiedenen Gruppen des Judentums gesprochen hat, mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern, mit den Herodianern und so weiter. Diese Weisheit, wie er das Wort Gottes anwendet, ist einfach wunderbar. Er wird einsichtig sein, aber noch mehr, man kann übersetzen, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Der Herr Jesus hat alles, was im Wort Gottes steht, auch in seinem Leben umgesetzt. Und darum kann er auch in Matthäus 5, Vers 17 sagen, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Oder man kann auch übersetzen, in seiner ganzen Fülle darzustellen. Sein Leben hat dem Wort Gottes, dem Gesetz und all den Gedanken Gottes in der Bibel vollkommen entsprochen. Er hat es als einziger wirklich umgesetzt. Er hat einsichtig gehandelt. Und drittens, er hat Menschen, die töricht waren wie wir alle und die auf ihn gehört haben, hat er einsichtig gemacht. Und dann heißt es, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Man beachtet diese drei Stufen. Der Geist Gottes beschreibt, bevor er diese schrecklichen Leiden des Messias deutlich macht, beschreibt er zuerst den Sieg. Das Erhoben bedeutet, er sollte erhoben werden aus dem Grab am dritten Tag. Und erhöht werden, das bedeutet, er sollte in den Himmel fahren, wie das geschehen ist, 40 Tage nach der Auferstehung, Himmelfahrt. Und sehr hoch sein, das ist das Sitzen zur Rechten Gottes. In Erfüllung von Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich gelegt habe, deine Feinde als Schemel deiner Füße. Und dann werden unsere Augen von dem Sieg weggelenkt auf die tiefen Leiden. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen. Mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Wir sehen das eindrücklich beschrieben in Lukas 23, als der Herr Jesus hinausging nach Golgatha. Da haben sich viele Frauen aus Jerusalem entsetzt und sie haben gewehklagt über ihn und gejammert. Und er, der Herr, sagt, jammert nicht über mich, sondern jammert über euch selber und eure Kinder. Sie waren entsetzt, ihn zu sehen in dieser Art und Weise, wie er verunstaltet worden ist durch die römischen Soldaten, wie er da hinausgeht nach Golgatha. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. Und zwar, sein Aussehen war nicht mehr menschlich. So entstellt war sein Aussehen, das in Bezug auf sein Gesicht. Und dann heißt es, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Das meint sein ganzer menschlicher Körper. Und wenn wir uns überlegen, was da geschehen ist, allein schon als Pilatus den Herrn peitschen ließ. Diese Peitschen der römischen Soldaten, die hatten an den Lederriemen oft spitze Gegenstände oder sogar Widerhaken angebracht, die den ganzen Rücken in eine Fleischmasse verwandelten. Und viele in dieser Weise Behandelten wurden, die starben schon, bevor sie gekreuzigt wurden. So unvorstellbar. Und dann, wenn wir denken an die Dornenkrone, Matthäus 27, die dem Herrn aufgesetzt wurde zum Spott. In biblischen Ländern ist das normal, dass diese Dornen 3 bis 7 Zentimeter lang sind und überall durchstechen sie die Haut, sodass das Blut in Rinnsalen herunterlief und sich mit den Haaren verfilzte. Ein schreckliches Aussehen, das aber erstaunlicherweise in den Evangelien nur mit Zurückhaltung beschrieben wird. Und hier haben wir eine noch weitergehende Beschreibung, aber doch nicht, um falsche natürliche Gefühle zu erwecken. Einfach, es wird das gesagt, was gesagt werden muss. Und dann steht aber in Vers 15, nachdem gezeigt wird, wie man sich über ihn entsetzt hat, über sein Aussehen, sein verunstaltetes Aussehen, ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Hier geht es um die Nationen. Also die nichtjüdischen Völker, die sollen von dieser Botschaft des leidenden Messias, der bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet worden war, diese Botschaft sollten sie erfahren. Und zwar nicht nur einige Nationen, viele Nationen. Und sie werden in Staunen versetzt werden. Oder man kann auch übersetzen, so ist das in der alten Elberfelder in der Fußnote hinzugefügt, dass sie eben aufbeben werden, vor Schrecken aufbeben werden, wenn sie das hören. Und effektiv, diese Botschaft von dem Herrn Jesus und seinen Leiden wurde weltweit in den vergangenen 2000 Jahren unter den Nationen verkündigt. Und Millionen von Menschen sind so berührt worden durch das, was der Herr Jesus für uns getan hat, wie er für unsere Sünden nach Golgatha ging, er, der Gerechte und Vollkommene, dass sich das so erfüllt hat, wird er viele Nationen in Staunen setzen. Oder aufbeben lassen. Und schließlich, über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Da denke ich gerne an die erste Aufführung von Händels Messias in England. Das war ja ganz spontan im Zusammenhang mit der Aufführung des Hallelujahs, dass er übrigens nicht am Schluss des Oratoriums kommt, sondern im Zentrum. Da ist der König von England spontan aufgestanden. Und alle im Konzertsaal standen auf. Und von da an ist es üblich geworden in England, nicht unbedingt bei uns, dass man bei jeder Aufführung von Händels Messias, wenn der Halleluja-Chor kommt, steht man auf. Und der König hat gemerkt, da versagt seine königliche Würde. Da muss er als König aufstehen. Und hier wird das gesagt, über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Und Jesaja erzählt, denn sie werden sehen, was ihr nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Also diese Botschaft sollte zu den Völkern, die gar nichts wussten von der Bibel, sollte es gebracht werden. Und das hat sich so eindrücklich in den letzten 2000 Jahren erfüllt. Und Millionen von Menschen haben eine Umkehr erlebt, indem sie ihre persönliche Schuld dem Herrn Jesus bekannt haben und ihn als Retter, persönlicher Retter, in ihr Leben aufgenommen haben. Das sind diese vielen Nationen, die so mit einem offenen Herzen dieser Botschaft begegnen. Und dann kommt der Kontrast in 53,1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Hier beschreibt Jesaja, dass es aber im Gegensatz zu den Nationen unter dem jüdischen Volk so sein würde, dass diese Botschaft auf eine große Ablehnung stoßen würde. In Johannes 12, da zitiert Johannes als messiasgläubiger Jude aus Jesaja 53, Vers 1. Es heißt in Kapitel Johannes 12, 37, wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, auf dass das Wort Jesajas des Propheten erfüllt würde, welches er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das ist genau dieser Vers. Und Johannes bringt diesen Vers, um zu zeigen, warum die Masse damals aus dem jüdischen Volk den Messias Jesus abgelehnt hatte. Das war vorausgesagt. Die Botschaft würde auf Unglauben stoßen. Und weiter schreibt Johannes, darum konnten sie nicht glauben, weil Jesajas wiederum gesagt hat, und jetzt zitiert aus Jesaja 6, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt und so weiter. Diese Verblendung kam als Folge, dass aber eben eine große Masse nicht glauben wollte. Und dann hat Gott als Folge die Herzen auch verstockt. Und in den vergangenen 2000 Jahren sind prozentual sehr wenig Juden zum Glauben an den Messias gekommen. Trotz Jesaja 53. Eine Wende gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Dort hat es eine richtige Erweckung gegeben und das hat angehalten bis heute. Weltweit rechnen wir, wenn wir sehr nüchtern die Zahlen anschauen, mit etwa 150.000 bekehrten Juden, die glauben, dass der Herr Jesus der Messias ist. Und viele, viele unter ihnen würden erzählen, wie Jesaja 53 eine ganz wichtige Rolle gespielt hatte auf ihrem Weg, um den Messias zu erkennen. Also eine großartige Wende. Es gibt solche, die sprechen von 400.000 bis 500.000, aber die Zahl ist offensichtlich übertrieben. Ja, so hat sich also 53,1 erfüllt. Aber dann heißt es, und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. In Interessant, das Wort Reis meint also ein Schössling. Aber das Wort Jonek benutzt man im Althebräischen auch für einen Säugling. Wie kommt das? Ja, dieser Zweig oder Spross oder eben Reis drückt aus, dass das eben ein Zweig ist, der Wasser aus dem Boden herauszieht. Und darum ist es das gleiche Wort wie Säugling. Ja? Und diese Doppelbedeutung ist natürlich interessant, denn es bedeutet Reis. Er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist ein biologischer Ausdruck für die Pflanzen. Aber auf den Herrn Jesus bezogen hat es eine Doppelbedeutung, denn er kam in diese Welt und er wuchs als Säugling auf. Wie uns das Lukas-Evangelium so eindrücklich und detailliert das beschreibt. Aber das Besondere ist, hier heißt es, und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, in Gemeinschaft mit Gott. Das ist ungewöhnlich, denn kein Mensch von uns könnte sagen, von Anfang an, von Säuglingsalter, waren wir in Gemeinschaft mit Gott. Unsere Feststellung ist, wir werden geboren, wir wachsen auf und stellen fest, dass wir gar keine Beziehung haben zu Gott, natürlich. Und eine Beziehung kann erst entstehen durch eine ganz bewusste Umkehr und Bekehrung. Aber der Jesus war vollkommen von Anfang an. Und so war er in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater als Mensch von Säuglingsalter an. Er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Aus dürrem Erdreich würde man gerade erwarten, da wächst nichts. Aber das hat auch eine besondere Bedeutung, wenn wir das Judentum anschauen vor 2000 Jahren, wie das war in geistlicher Hinsicht. So war es effektiv vertrocknet. Das Pharisäertum, das einmal begonnen hatte im 2. Jahrhundert vor Christus als eine Erweckungsbewegung, zurück zur Bibel, war völlig verkommen zu weitgehend eine Bewegung, die durch Heuchelei und äußere Gesetzeserfüllung charakterisiert. Und die Sadduzäer, die führenden Priester waren normalerweise Sadduzäer, die gehörten zu einer liberalen Partei, die so liberal war, die haben nur die fünf Bücher Mose als inspiriert anerkannt, das ganze Alte Testament sonst abgelehnt als Menschenwort, und die lebten im Luxus, und das war ihnen wichtig. Und dann gab es die Herodianer, die mit der Besatzungsmacht sich arrangierten als Verräter. Was war das für ein Zustand? Es war wirklich ein dürres Erdreich. Die hohen Priester waren normalerweise illegal, waren gar keine Nachkommen mehr von dem hohen Priester Zadok, wie das die Bibel verlangt. Ein Durcheinander. Darum haben sich auch die Leute aus Qumran abgesondert seit dem 2. Jahrhundert vor Christus, als illegale Hohenpriester an die Macht kamen im Tempel. Und in dieses Judentum hinein wurde Herr Jesus geboren. Genau wie es hier steht, ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und dann, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Hier wird nicht ein Herrscher beschrieben, ein König, der die Macht übernehmen würde und das Joch der Römer abschütteln würde. Das war das Problem damals im Judentum. Die meisten haben sich abgestützt auf all die Prophezeiungen über den Messias, die sprechen von einem König, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und sie haben nicht beachtet, es gibt ja zwei Beschreibungen. Die Beschreibung des leidenden Messias, wie hier, und die Beschreibung des herrschenden Messias. Und man wusste um beide Beschreibungen, hatte aber Mühe, die zusammenzubringen. Und was hat man gemacht? Man hat einfach sich auf das konzentriert, was irgendwie besser gefiel. Die Idee, einer kommt als Freiheitskämpfer, der die Römer vertreibt und Israel wieder in die Freiheit führt. Das war ihre Erwartung und darum diese Enttäuschung. Der Herr Jesus entsprach überhaupt nicht dieser Vorstellung, sondern er wuchs auf in dem verachteten Ort Nazareth. Er kam nicht in königlicher Herrlichkeit, Majestät und Pracht. Und so hat sich das wortwörtlich erfüllt, wie es hier steht. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Man hätte auch feststellen können, anhand des alttestamentlichen Textes, wir werden das sehen bei Jesaja 53, dass der Messias zweimal kommen sollte. Einmal als der Leidende und einmal als der herrschende Messias. Und man konnte auch sehen, wir werden das anhand von Jesaja 53 noch sehen, ganz am Schluss des Kapitels, zuerst sollte er kommen, um das Problem der Sünde zu lösen und erst das zweite Mal, um zu herrschen. Aber man hat das nicht gewollt. Und jetzt versteht man auch, warum dieses Kapitel in Vergangenheitsform geschrieben ist. All die Juden, die zu einer späteren Zeit erkennen sollten, dass dieser verachtete Nazaräer doch der von Gott gesandte Retter war, die können dieses Kapitel so beten, wie es hier steht. Rückblickend. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen. Das ist ein Grund, warum es so in Vergangenheitsform geschrieben ist, obwohl es eine Prophetie ist, damit man es beten kann, im Nachhinein wie ein Bußgebet, als Umkehr zu dem damals verworfenen Messias. Aber es hat noch einen weiteren Grund. In der hebräischen Grammatik lernt man den Begriff des prophetischen Perfekts. Ganz viele Prophezeiungen im Alten Testament sind in der Zeitform, die abgeschlossen ist, geschrieben, sodass man es mit Vergangenheitsform übersetzen kann, obwohl sie von etwas Zukünftigem reden. Und dieses prophetische Perfekt hat den Sinn, etwas Zukünftiges auszudrücken und dabei zu betonen, wie ganz sicher es in Erfüllung geht. Dass es eben schon so beschrieben wird, wie erfüllt. Also diese zwei Bedeutungen muss man unterscheiden und beide haben ihre Bedeutung. Nun, in Vers 3 heißt es weiter, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Und zwar steht hier Ischim. Normalerweise für Menschen in der Mehrzahl würde man sagen auf Hebräisch Anashim, aber hier steht Ischim. Das ist eine ganz seltene Form, die aber eine besondere Nuance hat. Ischim meint ganz speziell hochgestellte Männer, hochgestellte Menschen. Und diese Prophezeiung sagt also, dass der Messias ganz speziell von den Führern seines Volkes verworfen und abgelehnt werden sollte. Und genau das beweisen die Augenzeugenberichte der Evangelien, dass ganz besonders die Führerschicht der Pharisäer, Sadduzäer und der führenden Priester und sogar des hohen Priesters, dass die den Herrn Jesus ganz massiv ablehnten und verwarfen. Und das wird hier so ausgedrückt. Er war verachtet und verlassen von den hochgestellten Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und diese Verachtung durch die Jahrhunderte hindurch kam bei so vielen in seinem eigenen Volk in dieser Weise zur Geltung. Wenn man mit Juden spricht über Jesus Christus, auf Hebräisch sagt man nicht Jesus, sondern Hebräisch Yeshua. Aber da sagen die immer Yeshu. Und da muss man korrigieren. Nein, er heißt nicht Yeshu, sondern Yeshua. Jeschu. Nein, Jeschua. Das ist der gleiche Name wie Josua, der das Volk ins verheißene Land geführt hatte. Jehoshua oder Kurzform Jeschua. Aber die sagen Jeschu. Warum? Jeschu wird erklärt von den Rabbinern, sei eine Abkürzung für drei Wörter. Jemache, für das J, J, und dann Sch, Schin, für Shemo, sein Name, und dann das U, das ist dann, wird geschrieben als V, das sei die Abkürzung für und sein Gedächtnis, Usichrono. Also ist ein Fluch. Jeschu bedeutet, möge sein Name und sein Gedenken an ihn ausgelöscht werden. So hat sich das erfüllt. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Höchstens für einen, der den Fluch verdient hätte. Aber dann kommt die Erkenntnis in Vers 4. Für wahr! Was ist die Wirklichkeit? Für wahr! Und jetzt ist auf Hebräisch betont. Darum hat das die alte Elbefelder Sperr gedruckt. Er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Jetzt wird betont, er, kein anderer. Er war es, der unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Dieser Satz bezieht sich nicht auf das Kreuz von Golgatha. Der Heilige Geist erklärt uns im Neuen Testament, wie man diesen Satz auslegen muss. Matthäus 8, Vers 16, können wir aufschlagen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch Jesaja, den Propheten, geredet ist, welcher spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Da sind wir immer noch in der Lebzeit des Herrn Jesus. Und zwar geht es darum, wie er sich gegenüber den leidenden Menschen verhalten hat. Er hat innerlich mitgelitten und mitgetragen. Das Wort hier in Matthäus 8, Vers 17 für tragen, unsere Krankheiten tragen, kann wörtlich bedeuten, eine Last, sagen wir auf den Schultern, tragen, oder innerlich etwas mittragen, seelisch mittragen. Und hier wird durch den Heiligen Geist selber erklärt, als der Herr Jesus diese Menschen, die so litten, als Folge des Sündenfalles, da hat er innerlich das mitgetragen und hat sie geheilt. Als messianische Wunder, die ihn als Messias auszeichnen sollten, gehörten eben auch die Wunder der Heilung dazu. Und so wird also klar, das hat nichts zu tun mit dem Kreuz, sondern das hat zu tun mit seinem Leben. Also die Aussage, der Herr Jesus hat ja am Kreuz die Krankheiten getragen, ist nicht biblisch. Aber wir werden dann gleich sehen in weiteren Versen, am Kreuz hat er unsere Sünden getragen. Und dann kommt der nächste Satz. Und wir hielten ihn für bestraft. Sehen wir die Betonung, er hat unsere Leiden getragen. Und jetzt wird wieder betont, und wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und dieser Ausdruck ist ganz interessant hier im Hebräischen. Bestraft hier heißt Nagua. Nagua ist das typische Wort für jemanden, der geschlagen ist, und zwar mit Lepra. Der Leprakranke, der seine Krankheit wegen Sünde bekommen hat unter dem Gesetz, der wurde Nagua genannt. Und jetzt versteht man auch, warum im Talmud, im Traktat Sanhedrin 98b, da wird gefragt, was ist der Name des Messias? Und dann werden dort verschiedene Namen des Messias erwähnt. Einer ist zum Beispiel Menachem, Tröster. Aber dann wird genannt ein weiterer Name, der Geschlagene, Nagua. Woher kommt dieser Name? Aus Jesaja 53. Was wieder klar macht, der Talmud erklärt sogar, dass der leidende Messias, der hier geschlagen genannt wird, dass das der Messias ist. Also, wir hielten ihn quasi für einen Unreinen, von Gott geschlagen, von Gott bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und jetzt die richtige Erkenntnis, die eben ab Vers 4 mit Fürwahr beginnt. Doch, heißt es hier, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Jetzt geht es um die Leiden am Kreuz. Jetzt geht es um Sünden. Und darum wird das, was hier steht, im Neuen Testament durch den Heiligen Geist direkt aufs Kreuz von Golgatha ausgelegt. Wenn wir aufschlagen in 1. Petrus 2, die letzten Verse. Da heißt es, ab Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus ist griechisch für Messias, denn auch der Messias hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist übrigens ein Hinweis auf Psalm 89, Vers 52, wo gesprochen wird über die Fußstapfen des Messias. Die Fußstapfen des Gesalbten, die verhöhnt worden sind. Also, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Da werden wir sehen, das ist ein Ausdruck aus Jesaja 53. Noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Und dann, der Gescholten nicht widerschallt, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Das ist genau die Anspielung hier auf Jesaja 53, 5. Um unser Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und wenn es weiter heißt, hier in 1. Petrus, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher der Seelen, ist das eine Anspielung auf Vers 6 in Jesaja 53. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Also, Vers 4a, noch zu Lebzeiten erfüllt. Und dann Vers 5, am Kreuz erfüllt. Und da hat er nicht unsere Krankheiten getragen, sondern unsere Übertretungen, unsere Missetaten. Vers 6 beschreibt die Einsicht der Umgekehrten. Wir waren früher alle im Irrtum. Wir haben uns völlig geirrt in der Frage, wer ist Jesus von Nazareth? Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Gott, und zwar Gott der Vater, hat unsere Ungerechtigkeit auf den Herrn Jesus gelegt, als er am Kreuz war, in den Stunden der Finsternis. Jesaja beschreibt weiter, Vers 7, und zwar den Prozess, der zur Kreuzigung geführt hat. Er wurde misshandelt. Das schließt jetzt wieder an Kapitel 52, Vers 14, dass sein Aussehen nicht mehr menschenähnlich war durch die Misshandlung. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Wenn wir den Augenzeugenbericht Matthäus 27 lesen, da sehen wir, dass der Herr Jesus bei diesem ungerechten Prozess vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin, sich gar nicht mehr verteidigt hatte. Weil das Urteil war schon beschlossen worden in der Nacht davor. Nach rabbinischem Gesetz ist es verboten, einen Gerichtsprozess durchzuführen um Leben und Tod während der Nacht. Und darum hat man sich vorher in den Privathäusern von Annas und Kaiaphas versammelt, um dort alles schon durchsprechen zu können. Und das war kein offizieller Prozess, sondern inoffiziell, eben nachts. Aber sobald die Sonne aufgeht, sagt uns Matthäus, hat man sich im Sanhedrin versammelt, um den offiziellen Prozess durchzuführen. Aber das war dann ein kurzen Prozess. Und es ging nur noch darum, ihn schuldig zu sprechen. Und darum hat der Herr Jesus sich auch gar nicht mehr verteidigt, weil es gab gar keine Möglichkeit, etwas zu klären. Und darum hat er geschwiegen. Und Jesaja muss ihn beschreiben, 700 Jahre zuvor, wie ein Lamm, das eben ganz anders zur Schlachtung geht als, sagen wir, ein unreines Tier wie das Schwein, das schon wild herumschreit, bevor man überhaupt ein Messer gezeigt hat. Ja, also unglaublich, das wehrt sich. Aber ein Lamm geht den Weg bis zur Schlachtbank und wehrt sich nicht und ist damit ein Bild für den Herrn Jesus. Zweimal wird gesagt, er tat seinen Mund nicht auf. Und dann Vers 8, er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Der hebräische Ausdruck hier von weggenommen könnte man besser übersetzen, noch stärker mit, er ist herausgerissen worden aus Angst und aus dem Gericht. Aus der Angst und aus dem Gericht. Angst und Gericht meint den Prozess. Jeder, der angeklagt wird vor einem Gerichtshof, der erlebt innere Angst und Druck. Aber bei dem Herrn Jesus ging das nicht lange, weil das war nicht ein Prozess, der sich Tage oder Wochen Zeit gegeben hätte, um alle möglichen Zeugen noch herbeiziehen zu können, die etwas Positives sagen konnten. Man hat nur Zeugen genommen, die nur negativ gesprochen haben. Und es waren falsche Zeugen. Aber das musste alles ganz, ganz schnell erledigt werden. Und darum heißt es hier, er wurde herausgerissen aus Angst und aus dem Gericht. Es war ein ungerechter, kurzen Prozess, der in vielen Punkten den rabbinischen Vorschriften und auch den biblischen Vorschriften von einem Prozess grundsätzlich widersprochen hatte. Vers 8, B. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Was bedeutet jetzt dieser Satz? Und dann wird begründet, denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Der Sinn ist der, man hat ihm kein echtes Gericht, keinen fairen Prozess gewährt. Wer kann eine Generation beschreiben, die so verdorben ist, dass wenn der Retter der Welt in diese Welt kommt, gibt man ihm nicht einmal einen fairen Prozess. Also wer kann die Bosheit all der, die da sich schuldig gemacht haben, beschreiben, aussprechen? Und die Begründung? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Der Messias wurde getötet. Er, der nur Gutes getan hatte, er wurde getötet. Und dann erklärt aber Gott im nächsten Satzteil, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Hier wird erklärt, er war unschuldig, aber er hat die Strafe auf sich genommen, aber es war die Strafe, die Israel verdient hätte. Er ist gestorben anstelle von Israel. Und jetzt sieht man auch das ganze Problem mit Rashi. In den Rabbinerbibeln, einer der wichtigsten Kommentare ist immer der Kommentar von Rashi. Auch eben Ezra und Abravanel und so weiter, die sind auch wichtig. Aber Rashi, das ist der Kommentator aus dem Mittelalter. Wenn es um Auslegung geht, fragt man immer, was hat Rashi geschrieben? Und Rashi hat im Mittelalter gesagt, Jesaja 53 sollten wir nicht auf den Messias beziehen, wie unsere frühen Rabbiner gelehrt haben, sondern wir sollten das beziehen auf Israel selbst. Wir als Israeliten, wir haben erlebt, wie die anderen Völker uns hassen, uns ablehnen und dauernd müssen wir leiden. Wir sind dieser leidende Knecht. Aber hier wird ganz klar gemacht, wie falsch diese Auslegung ist, denn Gott sagt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn, den Knecht Gottes, Strafe getroffen. Also zwischen Israel und dem leidenden Knecht, der hier beschrieben wird, wird ganz klar unterschieden. Er leidet für Israel, also kann er nicht Israel sein, der leidende Knecht. Und damit haben die alten Rabbiner eben Recht behalten, die so deutlich das beschrieben haben. Zum Beispiel in dem Kommentar von Rabbi Al-Shesh, noch im 16. Jahrhundert, also lange nach Rashi, da wurde zu Jesaja 53 von ihm geschrieben, unsere alten Rabbiner haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier, also in Jesaja 53, die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse. Wie dies offenbar ist. Also er sagt, es ist völlig klar, dass das der Messias ist. Oder in dem älteren Midrash, älter als Rashi, Midrash Tanchuma, aus dem 9. Jahrhundert, dort wird erklärt zu, siehe, mein Knecht wird klug handeln oder einsichtig handeln, 52,13, wird kommentiert, dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist, erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Man könnte meinen, der Schreiber dieses Midrasch hätte den Hebräerbrief schon gelesen. Hebräer 1 wird uns gezeigt, der Jesus, der Messias, ist erhaben über allen Engeln. Und dann Kapitel 2, er ist erhaben über allen Menschen. Und dann Kapitel 3, er ist erhaben über Mose. Und so weiter. Genau wie hier. Erhaben, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Das ist genau Hebräer 1 und Hebräer 3. Wir gehen weiter. Vers 9, und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Das Grab der Gesetzlosen wäre gewesen Verbrennung im Tal Hinnom. Das ist auch der Grund, warum man so wenige Überreste von gekreuzigten Menschen gefunden hat. Die Römer haben ja unzählige Menschen gekreuzigt. Und trotzdem hat man keine Überreste von ihnen. Bis in den 1990er Jahren hat man bei Straßenarbeiten in Jerusalem ein Ossuarium, so eine Knochenbox gefunden, mit den Knochen eines Gekreuzigten. Und da war der Nagel noch im Fersen drin. Und der Mann hieß Hans, also hebräisch Jochanan, der gekreuzigte Hans. Aber sonst, bis dahin hatte man noch nie etwas gefunden. Warum? Weil man diese Leute verbrannt hatte. Die bekamen eben normalerweise kein richtiges Grab. Und so wäre das auch für den Herrn Jesus bestimmt gewesen. Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Josef von Arimathea, der ein Ratsmitglied war, und dieser Ausdruck Ratsmitglied meint nicht ein Mitglied vom Sanhedrin, dem Gerichtshof, zu dem zum Beispiel Nikodemus gehört hatte, sondern das war der Name des obersten Priestergremiums unterhalb des hohen Priesters. Die nannte man Ratsleute. Und zu diesen 14 höchsten Priestern gehörte Josef von Arimathea. Und er fand zum Glauben an den Herrn Jesus und wurde mutig im Moment der Kreuzigung und hat sein für sich ausgeschlagenes, teures Felsengrab ihm zur Verfügung gestellt. Und so hat sich das erfüllt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Die alte Elbenfelder weist darauf hin in der Fußnote, dass hier Tod in der Mehrzahl steht. In seinen Toden. Das ist die hebräische Art auszudrücken, dass der Tod unbeschreiblich schmerzhaft war. Also nicht nur einfach Tod, sondern es wird ausgedrückt, wie schrecklich dieser Tod war. Und warum bekam der Herr Jesus dieses Ehrengrab? Mit dem Tod am Kreuz und dem danach erfolgten Speerstich eines Soldaten in die Seite, in Erfüllung von Sacharja 12, Vers 10, Sie werden auf mich blicken, den Sie durchbohrt haben, hat Gott gestoppt, dass der Herr weiter verunehrt werden konnte. Und darum kam er dann in das Grab eines Reichen. Und es wird hier begründet, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Das hätte man damals, jetzt kann man es nicht mehr, jetzt ist es zu spät, im Mittelalter rasch fragen sollen. Dieses Kapitel stellt das jüdische Volk dar. Wie kannst du sagen, du und ich, weil er kein Unrecht begangen hat, kein Trug in seinem Mund gewesen ist? Ja, tatsächlich. Keiner kann das sagen. Das ist eben nur einer, der Erlöser, der als das vollkommene Lamm Gottes für unsere Sünden leiden musste. Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist ein gewaltiger Vers. Gott hat den Messias geschlagen. Wir haben gesehen, was die Menschen ihm angetan haben und ihn misshandelt haben bis zur Unkenntlichkeit und schließlich mit Nägeln an ein Holz geheftet hatten. Aber hier wird gesagt, dass Gott ihn geschlagen hat. Und das sind Leiden, die noch viel tiefer waren. Als der Herr Jesus am Kreuz hing und mit unseren Sünden beladen wurde, da hat Gott ihn bestraft. Die Strafe, die unser Teil gewesen wäre im Feuersee auf ewig, hat er da in den Stunden der Finsternis auf ihn gebracht. Und darum hat der Herr geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, 1. Gott hat ihn verlassen, um immer bei uns sein zu können. Und jetzt versteht man auch, warum es heißt, doch dem Herrn gefiel es. Es war ja furchtbar für das Herz des Vaters, dass sein Sohn so leiden sollte. Und trotzdem heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Im Blick auf unsere ewige Errettung war es Gottes Wohlgefallen, dass dieser Weg beschritten werden sollte, der den Herrn ans Kreuz brachte. Das ist das Gefallen Gottes, die Rettung, die daraus folgen sollte. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird der Samen sehen. Hier wird das Wort Schuldopfer benutzt, auf Hebräisch Ascham. Das ist genau das gleiche Wort wie in 3. Mose 5, Vers 6 für das Schuldopfer. Und damit wird alttestamentlich erklärt, dass diese Tieropfer in 3. Mose 1 bis 7 ihre Bedeutung und Erfüllung haben sollten in dem Opfer des Messias. Diese Tieropfer hatten in sich keine Bedeutung, nur als Hinweis auf das wahre Opfer. Und da wird also alttestamentlich schon erläutert, was diese Tieropfer bedeuteten. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Das heißt, es wird ein Resultat geben. Und dieser Samen, dieses Resultat, das sind all die Erlösten, die durch sein Werk gerettet worden sind. Und dann heißt es, er wird seine Tage verlängern. Im Gesetz heißt es sehr oft, Gott sagt, wenn du dieses Gebot tust, wirst du dadurch deine Tage verlängern im Land. Oder in den 10 Geboten schon, das erste Gebot mit Verheißung, ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebst. Also die Tage verlängern, das bedeutet eben weiterleben. Und jetzt wird hier gesagt, er wird sterben. Er wird als Schuldopfer sterben. Und dann heißt es, er wird, nachdem er das Schuldopfer gestellt hat, seine Tage verlängern. Das ist eine Prophetie in Bezug auf die Auferstehung. Er wird sterben, aber dann wieder leben. Und dann heißt es weiter, und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Das ist all das, was der Herr Jesus tut seit seiner Auferstehung. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Er hat so gelitten am Kreuz, aber als Folge konnte er sich freuen an all den Menschen aus dem jüdischen Volk und aus all den Heidenvölkern, die durch ihn errettet worden sind. Das ist gewissermaßen die Frucht der Mühsal seiner Seele, an der er sich sättigt und erfreut. Und Gott sagt, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Hier ist der Römerbrief vorweggenommen. Der Römerbrief erklärt, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Allein durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und hier wird gesagt, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Oder man kann auch übersetzen, ihnen zur Gerechtigkeit verhelfen, sie gerecht machen. Warum heißt es nicht alle, sondern nur die vielen? Obwohl das Heil in Christus der ganzen Welt und jedem Menschen angeboten wird, wird es nur denen zugutekommen, die sich wirklich bekehren. Und die zusammen sind die vielen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Auch da noch einmal, was in Vers 5 gesagt worden war. Er wird die Sünden tragen am Kreuz. Und schließlich Vers 12, darum, als Begründung für all das, was vorher gesagt wurde über die Leiden, darum werde ich ihm die Großen zuteil geben. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Als Lohn dafür, dass der Herr Jesus als Mensch sein Leben gegeben hat, wird er als Mensch die Macht auf Erden übernehmen. Heute sind die gewaltigen Leute wie Mr. Trump und Putin und Frau Merkel und so weiter. Es gibt so viele Mächtige in dieser Welt, aber der Herr Jesus wird einmal alles, alle Königreiche, alle Länder der Welt in Besitz nehmen, wenn er kommen wird als König. Das zweite Mal. Jetzt sehen wir, zuerst leiden und später kommt erst die Herrschaft. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Das ist der Überrest aus Israel, der umkehren wird, der dann mit dem Messias zusammen das Reich erben wird. Und Begründung? Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Wieder, weil er gelitten hat, wird er herrschen. Also ganz klar, zuerst der leidende Messias und später der herrschende Messias. Aber es ist auch klar, der Leidende ist der gleiche wie der Herrschende. Im Judentum hat es Ideen gegeben, die sagen, es muss zwei verschiedene Messias geben. Einen, der leidet und einen, der herrscht. Falsch, es ist derselbe. So wie Rabbi Al-Shesh, wie ich das zitiert habe, schon im 16. Jahrhundert gesagt hat. Jesaja 53, wie das Zeugnis der Tradition schon sagt, das ist der König Messias. Also er sagt ganz klar, der Leidende hier, das ist derselbe, der eben König sein muss. Und dann heißt es, dass er seine Seele ausgeschüttet hat. Und das Wort Schafach meint wirklich ausschütten, eine Flüssigkeit. Und 3. Mose 17 sagt ja, dass das Blut ist der Inbegriff des Lebens oder der Seele. Und dadurch, dass der Herr Jesus sein Blut gegeben hat auf Golgatha, hat er eben sein Leben, seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Seele hier im Sinn von Leben, und das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Durch das Blut des Messias sollten wir gerettet werden. Und hier wird erklärt, was die Bedeutung des Blutes der Passahlämmer war in Ägypten. Ein Hinweis auf den Messias, der seine Seele ausschütten würde in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Man hat ihn zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Aber dann wird Gott erklärt, er, wieder betont im Hebräischen, er aber als Kontrast hat die Sünde vieler getragen. Im Gegenteil, er war der Schuldlose, der unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dann endet es, und für die Übertreter Fürbitte getan. Und eines der sieben Worte am Kreuz, Lukas 23, gerade als der Herr gekreuzigt worden war, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da hat sich dieser letzte Satz aus Jesaja 53 erfüllt. Und für die Übertreter hat er Fürbitte getan. Und dann kommt das Kapitel 54, das man nach der Haftara in der Synagoge auch liest. Jubele, der Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus. Israel wird hier als fruchtloses Volk angesprochen, das jubeln soll. Was für einen Grund gibt es, um zu jubeln? Wenn man verstanden hat, was in dem ausgelassenen, verdrängten Kapitel steht, dann versteht man, warum man jubeln kann. Das ist wie an Yom Kippur. An Yom Kippur, an dem großen Versöhnungstag, da klagen alle und man kann in den Synagogen die Leute hören, die ganz laut schreien und sich an die Brust schlagen und ihre Sünden bekennen. Aber am Schluss von Yom Kippur, da ist es so, dass dann vor Jubel eben laut gerufen wird. Ja, aber das ist alles nur Tradition. Und das Wichtige ist, dass man eben den wirklichen Yom Kippur versteht aus Jesaja 53. Und dann kann man die Freude nach Yom Kippur wirklich verstehen. Jubele, brich in Jubel aus. Das ganze Wort gehört zusammen. Man darf kein Kapitel verdrängen aus der Bibel. Und schon gar nicht ein solches Kapitel, das so zu Herzen geht und eben Juden überführen kann, wie man errettet wird. Aber nicht nur Juden. Denken wir zum Schluss noch daran, Apostelgeschichte 8, diese wunderbare Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien, der aus Schwarzafrika kam, eine Jesaja-Rolle kaufte in Jerusalem und dann wieder nach Hause ging. Und er las Jesaja 53 und dadurch kam er zum Glauben, als Nichtjude. Und darum dieses Kapitel. Es lohnt sich, das Kapitel auswendig zu lernen, damit man es zu jeder Zeit, wenn man mit jemandem spricht, es zitieren kann. Es geht so zu Herzen und es ist wirklich ein Kapitel, das Juden und Nichtjuden zur Rettung führen kann. Ja, nun wollen wir noch schließen. Ich will noch beten mit uns. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du Jesaja 53 und all diese vielen Prophezeiungen auf dich hin erfüllt hast. Danke, dass wir erkennen durften, dass du der bist, der kommen sollte, um für unsere Sünden zu leiden. Danke, dass wir erkennen durften, was Johannes der Täufer verkündigt hatte. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Herr Jesus, danke, dass wir das auch für uns persönlich in Anspruch nehmen durften, dass wir durch dein Blut wirklich Vergebung und Reinigung unserer Schuld erfahren durften. Wir möchten dich preisen und wir preisen dich, Vater, dass du ihn, deinen geliebten Sohn, gegeben hast. Es ist unfasslich zu lesen, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Und wir wissen, dieses Wohlgefallen war das Wohlgefallen im Blick auf unser ewiges Heil. Gepriesen seist du dafür. Amen.